Wir werden zu Beginn der Predigt den Text Lukas 7, 36 bis 50 in einer Art Dialog euch vorstellen. Hey Sarah, ich muss dir unbedingt erzählen, was soeben im Hause Simons, des Pharisäers, passiert ist.
Was denn? Nun erzähl schon.
Ja, gleich. Ich muss mich erst mal sammeln und verarbeiten, was ich da erlebt habe. Du weißt doch, dass Simon und einige andere Pharisäer Jesus zu sich nach Hause zum Essen einlud.
Ja, so viel habe ich schon mitbekommen. Wollen Sie ihm doch mal ein wenig auf den Zahn fühlen? Er, der sich ja selber als Prophet bezeichnet, aber immer wieder ganz Merkwürdiges tut und Dinge lehrt, die, naja, sagen wir mal so, nicht ganz traditionskonform sind.
Ja, genau. Und wie das so üblich ist, bei solchen Mahlzeiten dürfen andere Leute aus dem Dorf mit dabei sein. Und das wollte ich mir nicht entgehen lassen.
Nun komm schon zur Sache. Was war denn so aufregend an dieser Mahlzeit? Hat Jesus wieder mit seiner Lehre die Pharisäer vom Kopf gestoßen?
Na, nicht wirklich, es war ganz anders. Ich muss von vorn beginnen. Also Jesus kam nun zu Simon in sein Haus. Und es waren schon einige andere aus dem Dorf anwesend, die genau wie ich auf Jesus warteten. Unter anderem unsere stadtbekannte Prostituierte.
Was? Etwa Salia? Die hat ja Nerven.
Na, oder Mut, das liegt wohl im Auge des Betrachters. Aber auf sie komme ich gleich zu sprechen. Jedenfalls kam Jesus rein und wurde relativ unfreundlich empfangen. Er bekam keinen Begrüßungskuss, kein Wasser, um seine Füße zu waschen, und ihm wurde auch kein Öl angeboten.
Was? Nichts von alledem? Das ist ja echt unhöflich. Man könnte schon fast meinen, Simon und seine Freunde wollten ihn provozieren oder gar bloßstellen. Jesus fühlte sich bestimmt alles andere als willkommen in dieser Runde. Was tat er dann?
Nun, er legte sich zu Tisch und ging nicht weiter darauf ein.
Hi, du wolltest doch nur etwas zu Salia sagen.
Ja, die kommt jetzt auch ins Spiel. Bis dahin stand sie ganz unscheinbar in der hinteren Ecke. Sie wusste wohl, dass sie nicht wirklich willkommen war. So manche Blicke, die man auf ihr zuwarf, machten das unmissverständlich deutlich. Aber was sollte man tun? Sie rausschmeißen? Das kommt auch nicht gut. Naja, sie störte ja da hinten in der Ecke nicht. Doch dann fing sie plötzlich an zu weinen. Und als ob das nicht genug wäre, lief sie langsam von hinten auf Jesus zu und begann mit ihren Tränen seine Füße zu waschen.
Was tat sie? Sie wusch seine Füße?
Ja, mit ihren Tränen. Aber warte, es kommt noch besser. Dann öffnete sie ihre Haare und trocknete damit die Füße und küsste sie. Und zu guter Letzt salbte sie sie mit Öl, das sie in einer kleinen Flasche mit dabei hatte.
Ich glaub's ja nicht. Sie hatte wirklich den Mut, vor allen Leuten ihr Kopftuch auszuziehen und ihre Haare zu öffnen und damit Jesus zu berühren? Was für eine anzügliche Geste! Sowas kann man doch nicht tun! Jedes Kind weiß doch, dass es nicht anständig ist, wenn eine Frau ihre Haare in der Öffentlichkeit zeigt. Sagt doch schon Rabbi Seset, dass das Haar einer Frau aufreizend ist und es zur religiösen Pflicht einer Jüdin gehört, in der Öffentlichkeit ihr Haar zu bedecken. Jesus war bestimmt außer sich nach dieser unsittlichen Berührung. Wie hat er reagiert?
Das ist es ja eben. Er hat gar nicht. Er hat sie einfach gewähren lassen. Zugeschaut, wie sie seine Füße wusch, küsste und salbte. Im Haus war es natürlich mucksmäuschenstill. Man hätte eine Stecknadel auf den Boden fallen hören. Alle Augen waren auf Jesus und Salia gerichtet. Manche waren einfach erstaunt, andere sichtlich aufgebracht. Man sah es ihnen an, dass sie innerlich kochten.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Wie kann einer, der sich als Prophet versteht, sich so von einer Sünderin berühren lassen? Das geht doch gar nicht. Und dann nicht zu sagen, sie einfach gewähren zu lassen. Wie geht's weiter? Sag schon.
Als sie fertig war, schaute dann Jesus zu Simon. Und er merkte wohl, dass dieser nicht begreifen konnte, dass Jesus das alles mit sich geschehen ließ. Und Jesus sprach dann zu ihm und sagte ihm folgendes Gleichnis. Ein Gläubiger hat zwei Schuldner. Einer schuldet ihm 50 Silbergroschen und der andere 500. Und beide konnten die Schulden nicht bezahlen. So überließ er beiden die Schuld. Und dann fragte Jesus dann den Simon, was denkst du, welcher wird wohl der Gläubiger mehr lieben?
Na, hör mal, ist doch ganz klar. Natürlich der, der ihm 500 geschuldet hat.
Exakt, das hat auch Simon geantwortet. Und dann schaute Jesus die Frau an und sagte aber weiter zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig.
Darf ich hier mal nachhaken? Hat Jesus mit diesem Gleichnis sagen wollen, dass Simon genauso Vergebung braucht wie Salia? Seine Schuld mag zwar kleiner sein, zumindest so das Gleichnis, aber Vergebung braucht er trotzdem. Und da ihre Schuld um ein Vielfaches größer ist, ist dafür ihre Dankbarkeit und ihre Liebe zu Gott umso größer. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ich denke schon. Jesus hat Simon den Spiegel vorgehalten. Aber ich glaube, dass die Pointe des Gleichnisses vor allem darin besteht, wie Vergebung, Dankbarkeit und Liebe zusammenhängen. Und dass eben selbst eine Sünderin wie diese Prostituierte Vergebung empfangen kann. Denn dann wandte sich Jesus ihr wieder zu und sagte, dir sind deine Sünden vergeben.
Oh weia, das ist ganz schön starker Tobak. Selbst wenn er ein Prophet ist, Sünden zu vergeben, steht ihm doch nicht zu. Spätestens jetzt muss es doch Tumult gegeben haben, nicht wahr?
Ja, im Raum wurde es lauter. Die Menschen redeten miteinander und viele fragten, für wen sich denn dieser Jesus hielt, dass er für sich in Anspruch nahm, Sünden zu vergeben. Jesus bekam das alles mit, sagt aber weiter in ganz ruhigem Ton zu Salia, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden.
Wahnsinn, das ist echt Wahnsinn, das alles. Aber sag mal, warum weinte eigentlich Salia? Und warum wusch sie mit ihren Tränen seine Füße? Das verstehe ich noch nicht ganz.
Ja, so ging es mir ja auch. Und darum nahm ich, nachdem wir alle das Haus dann verlassen hatten, den Mut zusammen und ich ging auf sie zu und fragte sie genau das.
Und was hat sie geantwortet?
Na, sie sagte, dass sie gestern dabei war, als Jesus in der Öffentlichkeit gelehrt hat und von der Gnade Gottes zu den Sündern sprach. Und Jesus machte ihr deutlich, dass Gott auch ihr vergeben kann, trotz all ihren Sünden, die sie durch ihren Beruf ständig auf sich lud. Gott sei eben nicht nur ein Gott der Frommen, sondern auch der Sünder und der Ausgestoßenen. Und sie tat gestern Buße und erlebte eine innere, noch nie gekannte Freiheit. Und darum wollte sie heute Jesus nochmals ihren Dank erweisen. Doch sie war dann so tief bestürzt darüber, wie Jesus von seinen Gastgebern behandelt wurde, dass sie sich sagte, also wenn sie ihm nicht mal die einfachsten Höflichkeiten entgegenbringen, dann werde ich es eben tun. Aber die öffentliche Demütigung Jesu empfand sie so stark mit, dass sie darüber weinen musste. Dass dieser Jesus, der ihr durch seine Predigt von dem gütigen und vergebenen Gott einen neuen Anfang ermöglicht hat, dass der so unfreundlich behandelt wurde. Das war irgendwie zu viel für sie. Und so wusch sie dann kurzerhand mit ihren Tränen Jesu Füße. Geplant war das so nicht.
Unglaublich, dass sie den Mut hatte, das alles zu tun. Das war ja auch ein Affront gegen die Gastgeber. Respekt, so viel Mut hätte ich ihr nicht zugetraut. Das muss eine ganz besondere Begegnung mit Jesus gewesen sein, die sie gestern hatte.
Ja, scheint so. Ich bin mal gespannt, wie nun ihr weiteres Leben verlaufen wird. Aber eins muss ich sagen, also dieser Jesus, der hat was. Ich kann ihn noch nicht so ganz einordnen, aber an dem will ich mal dranbleiben. Das könnte alles noch viel interessanter mit ihm werden. Na dann, ich muss los. Mach's gut.
Ja, ich muss auch los. Aber danke für diesen Bericht. Vielleicht spreche ich Salia selbst noch mal drauf an. Tschüssi!
Ja, so viel mal zu der ein bisschen ausgebauten Geschichte aus Lukas 7, über die ich einfach mal noch den ein oder anderen Punkt aufgreifen möchte. Bisher hat mich die Geschichte, wenn ich die gelesen habe, in dem Sinn nie so wirklich berührt, also schon so, aber es war halt eine von vielen Geschichten und habe mich mit der nie wirklich tiefer jetzt auseinandergesetzt. Und erst durch ein Buch, was so dieses Gleichnis so ein bisschen erklärt hat, habe ich gemerkt, wie viel da eigentlich drin steckt. Und so lasst uns mal ein paar Punkte da beleuchten, aber vielleicht noch ein Gedanke zum Anfang. Ich bin ja in dieser freien Nacherzählung, sage ich mal, davon ausgegangen, dass es schon eine Begegnung früher gab zwischen Prostituierten und Jesus. Also viele Theologen gehen davon aus, dass das nicht die allererste Begegnung war zwischen dieser Frau und Jesus, sondern sie ihn vorher wahrscheinlich schon mal ihm begegnet ist oder ihn gehört hat. Weil ansonsten macht es irgendwie nicht so viel Sinn, weil man fragt sich, wenn das die erste Begegnung gewesen wäre, sie ihn damals zum ersten Mal gesehen hätte, na warum hätte sie plötzlich angefangen zu weinen? Oder warum hätte sie ihm dann die Füße gewaschen, wenn sie oder wenn Jesus für sie ein völliger Fremder bis dahin gewesen wäre? Und da macht es also Sinn anzunehmen, dass sie vorher schon mal Jesus begegnet war und jetzt ihn ein zweites Mal sehen wollte oder ihm vielleicht danken wollte. Und dann kann man überlegen, naja, was ist jetzt der Grund des Weinens? Der Text sagt es ja nicht, sagt nur, dass sie geweint hat. Da gibt es solche, die sagen, ja, das war einfach nochmal so das Erkennen ihrer Schuld, was ihr da nochmal so bewusst wurde, worüber sie dann geweint hat oder eben aus Dankbarkeit, dass Jesus ihr beim letzten Treffen gnädig begegnet ist. Oder eben, wie ich vorgeschlagen habe, aufgrund dieses Buchs, was ich gelesen habe, dass es auch eben eine Reaktion sein könnte auf diese unhöfliche Behandlung Jesu durch den Gastgeber. Also, dass ihr das so zu Herzen ging, dass man ihn eben nicht gastfreundlich empfangen hat, sondern eventuell ihn da wirklich auch bloßstellen oder provozieren wollte, dass das einfach in ihr was ausgelöst hat, ebenso wie wir das vorher in der Geschichte erzählt haben. Letztlich eben, die Bibel begründet ihr Weinen nicht. Wir müssen letztlich selber entscheiden oder es offen lassen, warum sie genau geweint hat. Aber lasst uns zu Beginn den Vers 37 anschauen, wo einfach steht, da war eine Frau, die galt in der Stadt als Sünderin. Ein Satz, wo man ganz schnell drüber liest und einfach weiterliest. Eine Frau, die galt in der Stadt als Sünderin. Die Stadt, in der sich das abspielt, ist Kapharnaum. Das ist für uns keine Stadt, das ist eine größere Siedlung. 600 bis 1000 Einwohner hatte die wahrscheinlich so zur Zeit Jesu. Jesus selber hat ja mal eine gewisse Zeit in Kapharnaum gelebt. Und in diesem für uns, sage ich mal, Dorf, ich gehe davon aus, da kannten sich so gut wie alle. Die Leute haben damals ja mehr oder weniger ihr Leben lang am Ort gelebt. Da ist man nicht ständig umhergezogen wie wir heute. Und ihr wisst selber, wie das in einem Dorf ist, wie das so ist. Da gibt es Getratsche, da gibt es keine Geheimnisse. Und jetzt heißt es, dass die Frau in diesem Dorf als Sünderin galt. Die meisten Ausleger gehen davon aus, eben, dass es eine Prostituierte war. Muss nicht zwangsläufig so sein, aber es ist doch sehr wahrscheinlich. Was denkt ihr, wie ihr Leben in diesem Dorf war? Wo sie wahrscheinlich, um überleben zu können, einem Beruf nachging, der bei den Juden ja generell sowieso verpönt war, weil es natürlich offensichtlich mit Sünde beschmutzt war. Glaubt ihr, dass diese Frau Teil der öffentlichen oder der dörflichen Gemeinschaft war? Dass man sie zu irgendwelchen Festen einlud? Oder meint der Satz, dass sie in dieser Stadt als Sünderin galt, vielmehr, dass letztlich jeder Mann auf sie herabschaute und sie mied? Außer natürlich dann, wenn man gerade einen sexuellen Dienst von ihr in Anspruch nimmt, für den schnellen Kick, da war sie gut genug. Aber ansonsten zerriss man wahrscheinlich das Maul über sie. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie regelmäßig erfahren musste, was es heißt, abgelehnt zu werden, nicht würdig für die dörfliche Gemeinschaft zu sein. Dass es wahrscheinlich oft kam, dass man mit dem Finger auf sie zeigte und nur den Kopf missbilligend schüttelte. Was glaubt ihr, wie ihr Leben so aussah, wie sie sich fühlte, wie es um ihr Herz bestellt war? Manchmal frage ich mich, wie viele Menschen wir Gläubige mit unserer gut gemeinten Moral schon ins Abseits gestellt haben. wie unbarmherzig unsere Moral, die ja eigentlich auf dem Doppelgebot der Liebe aufbaut, wie krass die manchmal sein kann. Wie viel Schaden diese Moral schon angerichtet hat im Laufe der Jahrhunderte. Wie viele Menschen mussten ebenso diese bittere Pille schlucken wie die Frau in unserer Geschichte. Als Sünder und als hoffnungsloser Fall abgestempelt und dadurch gemieden zu werden. Oder vielleicht auch immer wieder gesagt zu bekommen, du bist eine Schande für Gott, du bist ein Gräuel, du wirst in der Hölle schmoren, wart nur ab. Was für seelische Wunden hat unsere gut gemeinte Moral schon geschlagen? Gehen wir weiter. Was glaubt ihr, wie viel Mut die Frau gebraucht hat, um bei diesem Mahl als Zuschauerin dabei zu sein? Ins Haus eines frommen Pharisäers zu gehen, sich all diesen Blicken zu stellen, das Getuschel aushalten zu müssen, damit zu rechnen, dass man sich über sie echauffiert und vielleicht, dass sie sogar rausgeschmissen wird. Aber da war wohl eben diese Begegnung mit Jesus vorher, die wahrscheinlich so lebensverändernd gewesen sein musste, dass sie all ihren Mut zusammennahm und sich dem gestellt hat und gesagt hat, ich gehe dahin. Und wie viel mal mehr Mut brauchte sie dann, sich von dieser Masse herauszulösen, vor Jesus niederzuknien, seine Füße zu waschen, zu küssen und zu salben. Weinend, emotional völlig aufgewühlt und plötzlich ist sie im Mittelpunkt des Geschehens. Also ich kann mir nicht vorstellen, was sie das gekostet hat, aber ich bewundere ihren Mut. Und wenn die Auslegung stimmt, dass sie das getan hat, eben weil diese, um es sanft auszudrücken, diese kühle Behandlung Jesu durch den Gastgeber, weil sie das nicht ertragen konnte und damit bewusst dann eigentlich mit ihrer Geste auch noch den Gastgeber provozierte, dann war ihr Mut noch größer. Aber auch hier wieder ein trauriger Blick in unserer Menschheitsgeschichte. Wie oft kamen gerade solche Frauen unter die Räder? Frauen, die mutig waren, die ihren Mund nicht hielten, die sich nicht damit abfinden wollten, welche Stellungen sie innehatte und dagegen aufbegehrten, wie die Männer ihr Leben bestimmten. Mit solchen Frauen wurde oft kurzer Prozess gemacht. Sie konnten nämlich der männlichen Herrschaft, ihrem Stolz und Machtgebärden eine Gefahr werden. Nein, solche Frauen hatten meistens kein einfaches und oft auch kein langes Leben in einer Welt, die vornehmlich ja patriarchalisch geprägt war und bis heute ja auch oft noch ist. Der Mann hat das Sagen, nicht die Frau. Und da schäme ich mich manchmal, ein Mann zu sein, wenn ich darüber denke, wie sehr Frauen unter der Herrschaft des Mannes gelitten haben und wie gesagt, in vielen Teilen der Erde ja auch heute noch leiden. In Indien zum Beispiel, da gelten Frauen viel weniger als Männer und werden häufig unterdrückt. Und da es Kinder hat, lasse ich jetzt mal noch zwei Beispiele weg, was in Indien Frauen so angetan wird. Also es ist einfach nur grausam. Und das alles unter dem kulturellen Deckmantel oder religiösen Deckmantel, das muss so sein. Kommen wir zurück zu unserem Text, wo es ja auch um diese Frau geht, die wahrscheinlich auch sehr gelitten hat unter den Männern. Ich möchte ein Zitat vorlesen von einem Theologen, der auch über dieses Gleichnis geschrieben hat. Siehst du diese Frau? Jesus lenkt den Blick des Pharisäers und seiner Tafelrunde weg von den Verurteilungen hin zu der weinenden Frau. Seht doch, der geschundene Mensch, der am Leben und an seinen eigenen Fehlern verzweifelte Mensch. Jesus versteht, das ganze Tun der Frau ist ein einziger Schrei nach Liebe und nach Befreiung aus all den Verstrickungen. Dein Glaube hat dir geholfen, geh in Frieden. Er schenkt dir Vergebung und Würde. Siehst du diese Frau? Das ändert auch heute den Blick auf all jene Frauen und Mädchen, die ausgebeutet und dafür vielfach noch verachtet werden, als Opfer einer Gesellschaft von Gerechten. Ja, wie froh bin ich, dass wir in der Bibel Geschichten haben wie diese jetzt, wo wir lesen, wie Jesus ganz anders reagiert hat. Eben jeder normale Jude wäre wahrscheinlich auf Distanz von dieser Frau gegangen, hätte sie sofort abgewehrt, wenn sie ihn da berühren wollte. Aber Jesus lässt das einfach zu und er schweigt. Er schweigt dazu, dass sie jegliche kulturelle Norm brach, sie einfach ihr Haar entblößte und ihn berührte. Er wies sie nicht zurecht, sondern schaute zu und nimmt sie letzten Endes ja dann auch in Schutz und weist sogar dann den Gastgeber noch zurecht. Ja, die Frau brauchte Vergebung, ja, sie war eine Sünderin, aber genauso braucht auch der Pharisäer Simon Vergebung. Seine Schuld mag vielleicht kleiner sein, aber bezahlen kann er sie selber nicht. Und jeder Mensch braucht die Vergebung durch Gott. Keiner von uns kann unsere Sünden so entledigen, sie müssen vergeben werden. Und genau dazu sucht Jesus die Sünder auf und geht eben nicht auf Distanz zu ihnen. Und interessant, direkt vor unserem Text steht, dass man Jesus vorwarf, ein Fresser und Säufer zu sein und ein Freund der Sünder und Zöllner. Und die Frage für uns ist doch dann, wenn Jesus ein Freund der Sünder war, keine Berührungsängste hatte, sollte dann nicht auch die Kirche ein Freund der Sünder sein, anstelle der Moralpolizei? Sollten wir nicht auch Menschen in ihrer Zerbrochenheit und mit all ihrer Schuld begleiten, ihnen einen Raum schaffen, wo sie aufgenommen werden, wo sie heil werden können und wo ihre Selbstvorwürfe nicht noch weiter bestärkt werden durch Außenstehende? Meiner Meinung nach war der Kirche viel zu lange Moral wichtiger als das Heilwerden des Menschen. Und ich glaube, bei Jesus war das anders. Und noch ein weiterer Gedanke: je größer die Sündenlast, die vergeben wird, umso größer hinterher die Dankbarkeit und Liebe. Also diese drei Dinge, Vergebung, Dankbarkeit und Liebe, die hängen zusammen. Darum haben ja auch manche Menschen, die vielleicht in ihrer Vergangenheit mehr auf dem Kerbholz hatten und dann zu Jesus finden, die hatten manchmal dann eine dramatische Bekehrungserfahrung als vielleicht jemand, der sehr behütet aufgewachsen ist, vielleicht sogar noch christlich sozialisiert. Und die Dankbarkeit und Liebe in dem Moment eines Menschen eben, der vielleicht ganz viel Bockmist schon gebaut hat und dann zu Jesus kommt, die ist in dem Moment oft, geht die viel tiefer, weil sie vielmehr die Größe ihrer Schuld erkennen. Und plötzlich ist alles weg, alles vergeben. Das heißt, diese Frau, die da am Rande der Gesellschaft stand und der ja mit Sicherheit auch bewusst war, dass ihr Beruf in dem Sinn kein guter Beruf war, dass er Gott nicht gefällt. Und ich kann mir vorstellen, dass er ihr selber auch nicht gefallen hat, aber sie wohl keine andere Möglichkeit zu überleben hatte. Diese Frau, die eine marginalisierte Frau war, war wahrscheinlich zutiefst auch eine verletzte Frau. Und nun kommt dieser Prophet und spricht von einem Gott, der vergibt. Dieser Prophet, der ihr wieder eine Würde gibt, die Möglichkeit einer Zukunft, in der sie wieder in den Spiegel schauen kann, sich erfreuen kann, sich selber wieder annehmen kann. Plötzlich facht da wieder Hoffnung auf. Was denkt ihr, wie groß in dem Moment ihre Dankbarkeit und Liebe zu Jesus war, der ihr Vergebung zuspricht und sagt, dass ihr Glaube sie gerettet hat? Und hier kommt das geheimnisvolle Ineinander zwischen Gottes Vergebungstat und dem Glauben des Menschen ins Spiel. Das ist der letzte Gedanke. Es ist ja generell interessant, dass Jesus mehrfach in den Evangelien sagt, dein Glaube hat dich gerettet oder hat dich geheilt. Warum sagt Jesus nicht, Gott hat dich geheilt oder Gott hat dich gerettet? Das wäre doch uns evangelisch geprägten Christen viel lieber, denn dein Glaube hat dich gerettet, das klingt so ein bisschen wie, na, ich habe selber was dazu beigetragen, ich habe ja toll geglaubt. Ich glaube, die Lösung liegt eben in diesem geheimnisvollen Ineinander. Gott bewirkt Glauben, wir können nicht einfach von uns aus glauben, Gott bewirkt diesen Glauben und gleichzeitig sind wir aufgefordert zu glauben, also das anzunehmen, was Gott uns schenkt. Und die Frau in unserer Geschichte hat diese Vergebung im Glauben für sich angenommen. Und so sind auch wir heute immer wieder aufgefordert, diese Dinge im Glauben anzunehmen. Wenn wir Bibel lesen, lesen wir dann einfach, damit wir Bibel gelesen haben und das abhaken können. Oder nehmen wir das Gelesene auch im Glauben für uns an? Vielleicht auch dann, wenn alles um uns herum suggeriert, dass das ja gar nicht so stimmt, dass Gott mich nicht liebt oder dass Gott mich nicht im Blick hat, nicht für mich da ist, glaube ich dann trotzdem gegen das, was mir sagt, das ist ja gar nicht so, das stimmt doch nicht. Und ist nicht das genau der biblische Glaube, den man eigentlich mit dem Wort Vertrauen fast eins zu eins übersetzen kann? Gott zu vertrauen, auch wenn es mir nicht immer leicht fällt. Denn Glaube ist viel mehr als bloßes Fürwahrhalten. Und so hat diese Frau Jesus völlig vertraut und die Sündenvergebung für sich in Anspruch genommen. Und darum kann dann Jesus zu ihr sagen, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Und Frieden meint hier ja auch wieder vom Hebräischen dieses Ganzsein, Heilsein, einen Sinn im Leben haben, glücklich sein, gute Beziehung zu haben, all das schwingt mit in diesem Wort Frieden. Kurz gesagt, Jesus spricht dir eigentlich ein neues Leben zu. Und jetzt wünsche ich mir, dass wir wüssten, wie es dann im Hause des Simon weiterging. Es wäre jetzt interessant zu wissen, was wohl dann danach all die Pharisäer so gedacht und miteinander gesprochen haben. Ob sie sich weiter geärgert haben oder ob sie vielleicht auch etwas von dieser göttlichen Liebe und Gnade gespürt hat. Wir wissen es nicht. Lukas lässt es offen in seinem Evangelium. Und so sind wir es wahrscheinlich, die darauf eine Antwort finden sollen. Wie gehen wir mit einem solchen Jesus um? Wie reagieren wir darauf, dass er sich über viele kulturelle Normen hinweggesetzt hat und sich ganz auf die Sünder einlässt? Klammer auf, von denen ich ja auch einer bin. Klammer zu. Was hinterlässt bei dir diese Geschichte? Amen.